Sonntag unter ein Wort aus Psalm 79 stellen. Und Sie haben den Predigttext alle vor sich. Wir wollen die Predigtlesung hören. Ein Psalm von Asaf. Gott, die Gottlosen sind in dein Erbe eingedrungen. Sie haben den Tempel deiner Heiligkeit beschmutzt und die Stadt Jerusalem zerstört. Die toten Körper deiner Knechte haben sie den Vögeln des Himmels zum Fraß vorgeworfen. Und das Fleisch deiner Frommen gaben sie den wilden Tieren. Ihr Blut floss rings um Jerusalem, als wäre es Wasser. Keiner war da, der die Toten begraben konnte. Von unseren Nachbarn wurden wir verlacht. Die Menschen der umliegenden Gegenden spotteten und schimpften über uns. Gott, wie lange willst du noch wütend sein? Wie lange willst du dich der Zerstörung wie ein Feuer hingeben? Gieße deinen Zorn doch stattdessen über die gottlosen Nationen aus, die dich nicht kennen, und über die Königreiche, die nicht zu dir beten. Denn sie haben das Land Jakobs gefressen. Sie verwüsteten den Ort, an dem er seine Herde weidete. Bringe die Sünden unserer Vorväter nicht mit uns in Zusammenhang. Lass uns dein Erbarmen schnell entgegenkommen, denn wir haben sämtliche Kraft verloren. Hilf uns, Gott unseres Heils, damit dein Name geehrt wird. Rette uns und vergib uns unsere Sünden, damit dein Name bekannt wird. Warum sollten die Gottlosen fragen können, wo ist denn euer Gott? Lass darum den gottlosen Nationen bekannt werden, dass du dich rächst, wenn man deine Knechte tötet. Höre auf das Klagen der Gefangenen. Wirke es, wie es deiner Gottheit entspricht, damit gerettet werden, die kurz vor dem Tod stehen. Vergelte unseren Nachbarn, dass sie dich verlacht haben. Siebenmal schlimmer soll es ihnen ergehen. Und wir wollen dir ewig danken, denn wir sind dein Volk und die Schafherde deiner Weide. Von einer Generation zur nächsten wollen wir deine ruhmreichen Taten verkünden. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auf den ersten Blick erscheint uns dieser Psalm vielleicht nicht so besonders. Das beschriebene Leid bewegt uns nicht so wirklich. Die Bitte um Vergebung der Sünden ist für uns auch normal geworden. Und der Hass gegen die Feinde, naja, der ist halt alttestamentlich. Aber ein zweiter Blick eröffnet uns eine Perspektive, in der wir mit dem Volk mitleiden, in der uns ihre Bitte um Vergebung ins Staunen versetzt und wir auch etwas über den Umgang Gottes mit seinen Feinden lernen und besser verstehen. Psalm 79 gehört in den größeren Komplex von Psalm 73 bis 83, die sich alle mehr oder weniger mit dem Leiden Israels beschäftigen und dem Handeln Gottes als Antwort darauf. Und als Autor wird immer Asaf genannt, der von David zum Musikdienst am Heiligtum eingesetzt wurde. Und auch wenn Asafs Söhne einen Psalm geschrieben haben, wurde das Asaf sozusagen zugeschrieben, weil er eben der Erste in dieser Sippe war, der zu diesem Dienst eingesetzt wurde. Und auch Psalm 79 stammt von einem Sohn Asafs, weil der natürlich zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft nicht mehr leben konnte, zwar einige Jahrhunderte nach David. Und damit habe ich auch schon das Stichwort gegeben, dass es um die babylonische Gefangenschaft geht. Im Jahr 587 vor Christus gab es eigentlich die größte Eroberung Israels. Vorher gab es schon hier und da Eroberungen und Menschen wurden verschleppt nach Babylon, aber 587 vor Christus war es schließlich so weit, dass Jerusalem, die Hauptstadt, gefallen ist. Und das bringt uns zu unserem ersten Punkt, die Katastrophe aus Gottes Perspektive. In den Versen 1 bis 4 beschreibt der Psalmist, welches Leid über Israel gekommen ist. Und wir wollen noch einmal diesen Abschnitt lesen. Gott, die Gottlosen sind in dein Erbe eingedrungen. Sie haben den Tempel deiner Heiligkeit beschmutzt und die Stadt Jerusalem zerstört. Die toten Körper deiner Knechte haben sie den Vögeln des Himmels zum Fraß vorgeworfen und das Fleisch deiner Frommen gaben sie den wilden Tieren. Ihr Blut floss rings um Jerusalem, als wäre es Wasser. Keiner war da, der die Toten begraben konnte. Von unseren Nachbarn wurden wir verlacht. Die Menschen der umliegenden Gegenden spotteten und schimpften über uns. Der Autor beschreibt hier das Leid nicht als ein außenstehender Geschichtenerzähler. Er schreibt nicht über die Zerstörung des Tempels und Jerusalems und eines Volkes, so als wäre es nichts Besonderes, sondern er nimmt hier die Perspektive ein. Die Perspektive Gottes, sein Tempel wurde verunreinigt. Sein Volk wurde getötet. Sein Name wurde verhöhnt. Und diese Perspektive macht es uns eigentlich leichter, hineinzudenken, weil es auch unser Gott ist. Und wir müssen uns auch hineindenken, damit wir besser verstehen, damit uns klarer wird, was das Volk durchgemacht hat. Der Autor nennt als erstes, dass der Tempel Gottes zerstört wurde. Der heilige Ort, an dem Gott wohnte. Und wir können das nicht mehr so einfach nachvollziehen, weil für uns klar ist, dass wir immer und überall zu Gott beten können. Aber für die Juden damals war der Tempel sozusagen das geografische Zentrum ihres Glaubenslebens. Und als der Tempel eingeweiht wurde, da hat die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke den Tempel erfüllt, sodass die Priester ihren Dienst nicht mehr verrichten konnten. Und bei der Einweihung segnete Salomo das Volk, da heißt es in 1. Könige Kapitel 8, gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, nach allem, was er geredet hat. Nicht ein einziges Wort ist dahin gefallen von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Der Tempel war der stärkste sichtbare Beweis dafür, dass Israel das Volk Gottes ist. Dass sie das Volk des allmächtigen Gottes sind, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dass er hier gegenwärtig war. Es war ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen für Gottes Gnade. Und obwohl das Volk Israel immer und immer wieder ungehorsam war, hat Gott sein Wort gehalten. Er schenkte ihnen das Land, er machte sie zu einem großen Volk. Er war ihr Gott und sie waren sein Volk. In keinem anderen Volk hat Gott sich auf diese Weise und in dieser Stärke offenbart. In keinem anderen Volk oder Land wohnte er, für kein anderes Volk würde er kämpfen. Der Tempel war des Weiteren der Ort, an dem die Israeliten anbeten konnten. Hier konnten sie ihre Dankopfer darbringen und hier haben sie auch die Opfer zur Vergebung ihrer Sünden dargebracht. Von hier wurde ihnen die Vergebung der Sünden zugesprochen. Und dann war im Tempel natürlich noch das Allerheiligste, der Ort, der selbst vom Hohepriester nur ein einziges Mal im Jahr betreten werden durfte und das unter strengen Auflagen. Und an diesem Tag, an diesem großen Versöhnungstag, würde die Sünde des ganzen Volkes vergeben werden. Aber die Babylonier, die reißen den Tempel einfach ein, als wäre es ein Götzentempel wie jeder andere. Gottlose Heiden haben den Tempel eigentlich schon dadurch beschmutzt, dass sie ihn überhaupt betreten haben, aber nicht nur das, die Feinde, die zerstören hier den Tempel. Kaum einer von uns hat den Krieg gesehen und kaum einer von uns weiß, was es bedeutet, dass unsere Häuser angebrannt werden oder dass unsere Familien vielleicht vor unseren Augen getötet werden. Aber das war für das Volk Israel ja noch nicht mal alles. Der eine, der wahre Gott, der auch unser aller Gott ist, hat Israel zu seinem Volk erwählt. Keines hat er so gesegnet. Und wie hat er es jahrzehntelang wie ein liebender Vater getragen und ertragen und immer wieder geholfen? Ja, unser Gott war wirklich mit diesem Volk und er wohnte bei ihm. Aber jetzt sieht das Volk, jetzt muss es zusehen, wie der Tempel niedergerissen wird und wie es aufgerieben wird. Das Volk Gottes, die werden besiegt von denen, die Gott verlästern. Und dazu kommt, dass Jerusalem zerstört wird. Das war nicht nur irgendeine Stadt, sondern es war die Stadt Davids. Hier, so dachten sie, sollte immer ein König sitzen. Und hier sollte das Zentrum der Herrschaft über die ganze Welt sein. Was ist jetzt damit? Es stellt sich ja die Frage, was mit den Verheißungen ist. Was ist aus dem Bund mit David geworden? Und sollte Israel nicht auch ein unzählbar großes Volk werden? Stattdessen wird es den Vögeln zum Fraß vorgeworfen und das Blut, das fließt in Bächen durch Jerusalem und die Wasserkanäle, die färbten sich rot. Und außerdem konnten die Toten nicht begraben werden. Das bedeutete für einen Israeliten viel, denn begraben zu werden bedeutete, bei seinen Vorvätern Ruhe zu finden, im gleichen Grab. Es bedeutet auch, dass es keinen Ort gibt, wo man trauern kann, wo man Abschied nehmen kann. All die Leichen müssen in und um Jerusalem liegen bleiben. Und da war es kein Wunder mehr, dass die anderen Völker Israel verlachten. Sie verspotteten Israel. Aber was muss es ihnen bedeutet haben, verlacht zu werden, die das Volk Gottes sind und dies wussten, dass sie den allmächtigen Gott auf ihrer Seite haben? In den anderen Psalmen Asaphs ringt der Autor oder die Autorin, wenn es seine Söhne sind, ringen sie oft mit dieser Frage nach den Verheißungen Gottes. Wird Gott einen Ausweg schaffen? Wie wird der Ausweg sein? Und oft drückt er dann auch seine Zuversicht aus. Gott wird es schon alles gut richten. Es lohnt sich einmal Psalm 73 bis 83 an einem Stück zu lesen. Da zeigt sich viel Geschichte Israels. Da zeigen sich viele verschiedene Gedanken, wie hier man mit diesem Leid umgegangen ist. Aber in diesem Psalm 79, da ringt der Autor nicht mit sich selbst, er ringt nicht mit Gott. Es ist ein Lied für die Menschen, die in Israel zurückgelassen wurden. Denn nicht alle wurden verschleppt. Und man muss hier auch bedenken, dass dieser Psalm in der ersten Person Plural geschrieben ist. Das heißt, hier singt und betet nicht ein Mann, sondern hier singt und betet der von Gott im Glauben gehaltene Überrest Israels. Sie haben das Wort ergriffen und sie klagen ihre Not vor Gott, aber nicht im Unglauben, sondern eben im Glauben. Sie klagen Gott nicht an, sondern legen ihre Not vor ihn hin. Und sie bitten um seine Hilfe. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Der Überrest bittet um Vergeltung und Gnade. In den Versen 5 bis 12 gibt es eigentlich zwei Hauptteile ihrer Bitte, die immer wiederholt werden oder auch vertieft werden. Und der erste Teil ist erstaunlicherweise die Rache. Gott soll sein Volk rächen. Er soll ihnen Vergeltung schaffen. Da heißt es zum Beispiel in Vers 6, gieße deinen Zorn doch stattdessen über die gottlosen Nationen aus, die dich nicht kennen, und über die Königreiche, die nicht zu dir beten. Obwohl das Volk weiß, dass es aufgrund der eigenen Sünde und der Sünde der Vorfahren natürlich das Opfer der Babylonier und der Assyrer geworden ist, weiß es, dass die Nationen deswegen nicht schuldlos sind. Gott hat sie als Werkzeug benutzt, aber ihre Sünde, ihre eigene Sünde ist groß. Denn sie kennen Gott nicht, sie wollen ihn nicht kennen, sie beten ihn nicht an. Sie spotten über ihn, ob es den Allmächtigen überhaupt gibt. Sie verwüsten sein Land, sein Tempel, sein Volk. Und das Volk Israel ringt mit der Frage, wie lange Gottes Zorn noch auf ihnen liegt. Sie wissen, dass es Gottes Zorn ist. Sie haben schwer gesündigt. Und die Frage drückt natürlich aus, dass sie Gnade wollen. Wie lange soll dein Eifer noch unter uns brennen, wie ein Feuer? Wie lange soll dein Eifer noch unser Volk verbrennen? Und Gott selbst gibt auf diese Frage eigentlich eine klare Antwort. So heißt es in den 10 Geboten, 2. Mose 20, Vers 5, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Genau das hat das Volk Israel getan, über mehrere Generationen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Bis ins dritte und vierte Glied wird Gott die Schuld am Volk heimsuchen. Und da haben sie eigentlich ihre Antwort. Aber erstaunlich, sie vertrauen auf Gott, sie bitten dennoch um Gnade. Sie wollen es sich nicht nehmen lassen, ihn anzurufen und zu hoffen, dass sein Zorn lieber die Gottlosen trifft. Und hier macht der Psalmist ein Wortspiel. So wie die Babylonier das Blut der Israeliten vergossen haben, so soll Gott seinen Zorn über sie ausgießen. In großen Strömen, in starken Strömen soll sein Zorn die Feinde treffen. Den Gotteslästerern, so heißt es auch, soll es siebenmal schlimmer gehen. Man kann eigentlich zu dieser Bitte ganz kurz sagen, dass Gott sie erhört hat. In Sacharja Kapitel 1, in den Versen 12 bis 17 heißt es, da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr Zebaoth, wie lange willst du dich noch nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du schon zornig bist seit 70 Jahren? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer und bin sehr zornig über die stolzen Völker. Und ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Darum spricht der Herr, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit. Mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr. Die Babylonier, die Assyrer und wer auch immer Feind Israels war, die hat Gott besiegt. In den nachfolgenden Psalmen Asafs drückt er eben stark dieses Vertrauen auf, dass Gott auch der Herr und Richter und der Erbe aller Nationen ist. Das heißt, dass schon in alttestamentlicher Zeit Gott diese Bitte erhört hat. Er hat das Volk Israel wieder herausgeführt. Sie konnten einen zweiten Tempel errichten. Aber schließlich hat er die Feinde Israels in Christus ganz besiegt. Und zwar in dem Sinne, dass die Menschen aus heidnischen Nationen, aus allen heidnischen Nationen erkennen, dass Gott der Herr ist. Und statt Feinde Gottes zu sein, pilgern wir zum himmlischen Jerusalem. Gott hat also seine Feinde besiegt durch Gnade. Auch dazu ist schon eine Prophezeiung in Sacharja 9 gegeben, die uns bekannt ist. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er ist arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Welt. Gott hat in Christus seine Herrschaft aufgerichtet. Christus ist das Fundament dieser Herrschaft. Er ist der König in dieser Herrschaft. Er ist der Herr über alle Welt. Und über die ganze Welt erstreckt sich sein Reich, weil in der ganzen Welt sein Wort geglaubt wird. Und wer hier dennoch bis zum Ende der Feind Gottes bleibt, den wird Gott schließlich am jüngsten Tag doch auch besiegen. Dann wird er die gottlosen Völker, um in diesem Bild zu bleiben, endgültig mit seiner Vergeltung überwinden. Dann wird es keinen Krieg mehr geben, es wird keinen Jammer mehr geben. Und wir, das Volk Gottes, wir werden in Frieden bei unserem Gott leben. Und er wird in Ewigkeit unser Herr sein. Das bedeutet für uns, dass auch wir diesen Psalm beten dürfen. Auch wir dürfen mitsingen. Auch wir dürfen beten, dass Gott seine Feinde vernichtet. Aber wir müssen diesen Psalm von Christus her beten. Statt konkreten Feinden den Tod zu wünschen, sollten wir besser beten, dass Gott seine Feinde überwindet. Die einen überwindet er durch seine Gnade, wie er es bei uns allen getan hat. Die anderen überwindet er in seinem Zorn. Aber die Entscheidung steht uns nicht zu, sondern es ist Gottes souveräne Wahl. Wir können Gott auch in diesem Psalm danken, dass er regiert und dass er sein Reich über die ganze Erde erstreckt hat. Und der zweite Teil der Bitte, der hat ebenso in Christus seinen Dreh- und Angelpunkt. Es ist die Bitte um Vergebung der Sünden. Und dazu heißt es in den Versen 8 und 9, bringe die Sünden unserer Vorväter nicht mit uns in Zusammenhang. Lass uns dein Erbarmen schnell entgegenkommen, denn wir haben sämtliche Kraft verloren. Hilf uns, Gott unseres Heils, damit dein Name geehrt wird. Rette uns und vergib uns unsere Sünden, damit dein Name bekannt wird. Im Gegensatz zu den Vorvätern sucht diese Generation Gott. Und sie bittet um Vergebung. Sie schieben nicht einfach alle Sünden ab und sagen, unsere Väter sind schuld, sondern sie wissen, dass auch sie die Vergebung der Sünden brauchen. Und diese Bitte ist aus zwei Gründen erstaunlicher. Erstens, weil sie um Vergebung bitten, obwohl sie so tief im Leid stecken. Wie oft passiert es ja auch, dass aufgrund des Leides, das wir durchmachen, dass wir vergessen, dass wir Vergebung brauchen und auch sündig sind. Und ich will die Schmerzen nicht herunterspielen und keiner will das. Und was für großes Leid gibt es auf dieser Welt, auch im Volk Gottes. Aber es darf nicht sein, dass wir uns nur als Opfer betrachten und im Selbstmitleid versinken. Auch selbst wenn unsere Sünde nicht der Auslöser für unsere Probleme ist, das ist ja nicht die andere Alternative, bedeutet es nicht, dass die Leiden uns automatisch zu Heiligen machen. Was hat diese Generation, wir haben es gerade gehört, was hat diese Generation an Leid durchgemacht? aber sie versinken nicht selbstzentriert im Mitleid, sondern sie wissen um ihre Beziehung zu Gott, die trotz dieses Leides besteht. Und sie wissen, dass sie gegen Gott sündigen. Und der zweite und eigentlich noch erstaunlichere Punkt ist, dass sie überhaupt um Vergebung bitten. Was will ich damit sagen? Eigentlich mussten die Juden immer zum Tempel gehen. Sie mussten dort die Opfer für ihre Vergebung darbringen. Dort waren die von Gott eingesetzten und berufenen Priester. Und sie haben in Ordnung diese Opfer durchgeführt und haben Vergebung zugesprochen. Aber jetzt gibt es keinen Tempel mehr. Der Tempel ist zerstört. Es gibt keinen Altar mehr, auf dem die Sündenopfer dargebracht werden können. Es gibt keinen Priesterdienst mehr. Das heißt, keine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wohin sollen sie gehen? Von wo sollen sie denn Vergebung bekommen? Und man hätte es nachvollziehen können, wenn sie sich diese Frage stellen. Aber diese Israeliten hier, dieser Überrest, der hat etwas Essentielles verstanden. Gott braucht keinen Tempel, er braucht kein Tieropfer zur Vergebung der Sünden. Und obwohl die Opferriten so ausführlich in der Bibel beschrieben werden, in den 5 Büchern Mose, und Gott so viel Nachdruck auf die Einhaltung dieser Riten legt. Also die Söhne Aarons, die wurden augenblicklich am Altar verbrannt, weil sie sich nicht daran gehalten haben, an die Vorschriften. Und obwohl Gott einen bestimmten Ort festgelegt hat, an dem allein Vergebung ausgesprochen wurde und Opfer dargebracht wurden, haben diese Beter doch verstanden, dass die Vergebung allein von Gott kommt. Sie kommt nicht von Tieren, sie kommt nicht aufgrund eines Steintempels oder eines Altars aus Holz. Sie kommt allein aus Gottes Gnade. Und was hier im Hintergrund steht, ist eigentlich, dass das Volk auf die Bundeszusagen Gottes vertraute. Gerade in dem Psalmen Asaf spielt es eine große Rolle. Hier kommt häufig zum Ausdruck, wie die Gläubigen darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er seine Zusagen wahr macht. Sie sind sein Volk, er ist ihr Gott und er wird es schon alles richten. Gerade der Hinweis auch auf Jakob in Vers 7 zeigt, dass man diese Verbindung zu den Erzvätern noch weiß, zu Abraham, Isaak und Jakob. Und allen dreien hat Gott mehrfach zugesagt, dass ganze Völker von ihnen kommen werden, dass der Segen auf die ganze Welt von ihnen ausgehen würde und dass Gott auf Ewigkeit ihr Gott ist. Das Volk, das hält im Glauben an diesen Zusagen fest, das lässt es sich nicht nehmen, obwohl die Situation so schlimm ist. Und darum konnte es auch um Vergebung bitten, weil es glaubte, dass sie das Volk Gottes sind und er Vergebung schenkt. Und natürlich schenkt er es nicht einfach so, er lässt es nicht einfach dahin gehen. Jesus Christus, der Same Abrahams und der Sohn Davids, der hat die Sünden getragen. Und das Volk wusste, dass Gott die Vergebung bringen würde ohne Tiere, sondern er selbst würde sich darum kümmern. In Christus haben wir darum das Ja und Amen, schreibt Paulus, auf die Verheißung Gottes. In ihm haben die Israeliten und wir alle die Vergebung unserer Sünden. In seinem Blut ist der neue ewige Bund, sagt er selbst. Und dass das Volk dieses auf die Zukunft gerichtete Vertrauen hat, das wird auch in Vers 13 noch einmal deutlich. Und wir wollen dir ewig danken, denn wir sind dein Volk und die Schafherde deiner Weide. Von einer Generation zur nächsten wollen wir deine ruhmreichen Taten verkünden. Das ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern es ist vorbildlicher Glaube. Glaube daran, dass Gott das Volk von Generation zu Generation führen würde, dass er seine Schafherde behütet, dass er trotz der Sünden seines Volkes ihr Gott bleiben wird und Versöhnung schaffen wird. Und der gute Hirte Jesus Christus, der hat sich hingegeben, hat sein Leben für die Schafe gelassen. Psalm 79 fängt mit dem größtmöglichen Leid an. Eine Katastrophe. Das Volk Gottes wurde wirklich aufgerieben. Was ist noch da? Aber dann kommt das Ende des Psalms. Der gläubige Überrest Israels vertraut darauf, dass Gott ewig ihr Gott bleiben wird. Und wenn es jetzt auch noch so schlimm aussieht, dass Gott sich um alles kümmern wird. Sie standen eigentlich vor den Trümmern ihrer Stadt, sie mussten sich angucken, wie sie nicht nur zerstört wird, sondern auch verwüstet und jetzt nach und nach verödet. Sie standen vor den Trümmern ihres eigenen Lebens. Aber Gott war ihre Hoffnung. Er würde sein Volk wieder groß machen. Er würde es wieder stark machen. Und wir alle, wir kennen das Neue Testament und wir wissen, dass Gott es so gemacht hat. In Christus hat er alles vollbracht, was nötig war, damit er auf ewig unser Gott sein kann. Wenn wir den Glauben Israels sehen, hier aus diesem Psalm, und wenn wir sehen, wie Gott wirklich alles so und besser gemacht hat, dann können wir nur staunen. Wir lesen diesen Psalm, den unsere Väter im größten Leid gesungen haben, und erkennen, wie unser himmlischer Vater wirklich alles so herrlich geführt hat. Wir können über 2500 Jahre Kirchengeschichte hier sehen, also die 2500 eben von Zeitpunkt der Zerstörung Babylons. Und wir sehen, wie Gott immer bei seinem Volk war und es immer durchgetragen hat und alles gut gemacht hat. Und was hat es für eine Entwicklung durchgemacht? Aber Gott war immer treu, ja, von Generation zu Generation, wie es in Vers 13 heißt. Nachdem wir jetzt gesehen haben, was der Psalm aufzeigt, eben was Gott alles für sein Volk getan hat, wollen wir auch noch einmal sehen, in einem dritten Punkt, was Gott für sich tut. Oder man könnte es auch anders formulieren, warum er das alles getan hat. Drittens, die Gläubigen sind zur Verherrlichung Gottes berufen. Im ersten Punkt habe ich schon aufgezeigt, wie der Psalmist die Perspektive Gottes einnimmt. Aber letztlich ist der ganze Psalm von dieser Perspektive durchdrungen. Das Volk bittet um Vergeltung und Gnade und es weiß, dass Gott um seines Namens Ehre handelt. So heißt es in Vers 9 und 10, hilf uns, Gott unseres Heils, damit dein Name geehrt wird. Rette uns und vergib uns unsere Sünden, damit dein Name bekannt wird. Warum sollten die Gottlosen fragen können, wo ist denn euer Gott? Lass darum unter den gottlosen Nationen bekannt werden, dass du dich rächst, wenn man deine Knechte tötet. Es geht hier nicht um die Ehre des Überrestes, es ging niemals um die Ehre des Volkes Gottes. In Vers 9 heißt es, dass sein Name geehrt und bekannt werden soll. In Vers 10 stellt dann der Psalmist diese rhetorische Frage, die sich die Heiden stellen. Was ist denn mit eurem Gott? Was ist denn mit seiner Allmacht? Hat er überhaupt gesehen, was wir euch angetan haben? Mit welcher Leichtigkeit wir euch überrannt haben? Und mit dem Hinweis auf diese Frage will der Psalmist nicht eigennützig beten, sondern es geht ihm wirklich um die Ehre Gottes. Er will Gott nichts einreden, sondern er ist um seine Ehre bemüht. Und das ist das Kennzeichen der Gläubigen, eben nicht nur des Überrestes, sondern aller Gläubigen, darum ist der Punkt auch allgemeiner formuliert, dass sie um die Ehre Gottes bemüht sind. Sie haben erkannt, dass sie Gott alles verdanken und sie wollen nicht anders, als dass er zu seiner Ehre kommt. Sie wollen selbst keine Ehre haben. Unser sündhaftes Fleisch kämpft natürlich immer noch. Es will immer noch zur Ehre kommen, es will immer noch groß dastehen. Wir haben mit uns selbst zu ringen. Stellt sich auch die Frage, ob du diesen Kampf gegen diese Begierde kämpfst. Ob du das Bedürfnis hast, anzuerkennen, dass Gott seine Ehre sucht. Ja, ob du sogar die Freude daran hast, dass Gott sich selbst verherrlichen will und nicht dich. Psalm 115, die Verse 1 bis 3, drücken eigentlich wunderbar aus, was wir täglich von Herzen beten sollten. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, also in einer unzugänglichen Herrlichkeit. Alles, was ihm wohlgefällt, das tut er. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Wenn wir auch selbst in großen Nöten stecken, sollten wir zu Gott bitten, dass er um seinen Willen handelt, dass er um seines Namens Ehre willen eingreift. Und in den Schwachen kann sich die Stärke Gottes zeigen, in den Bedürftigen verherrlicht er sich selbst als der Geber aller guten Gaben. Wir haben heute Vers 1 gehört und da wird zweimal erwähnt, dass wir die Herrlichkeit seiner Gnade preisen sollen. Er hat uns in Ewigkeit dazu bestimmt, seine Kinder zu sein, damit wir seine Gnade preisen. Und er lässt uns sein herrliches Reich erben, damit wir seine Gnade preisen. Wenn das also unsere Berufung ist, Wenn es unsere Berufung ist, zum Lob seiner Gnade da zu sein, dann sollten wir uns diese Frage stellen, wie sehr wir dieser Berufung nachkommen. Ist es ein fester Bestandteil unserer täglichen Gebete, dass wir ihn für sein Erbarmen loben? Schlicht dafür, was er für uns getan hat? Und arbeiten wir auch daran, dass wir uns an ihm erfreuen, damit wir ihn besser loben können, indem wir die Schrift fleißig studieren? In den Israeliten, die so schwach und so gering waren, und in Vers 8 heißt es, dass sie keine Kraft mehr haben, da gibt uns Gott ein gutes Vorbild. Sie waren um Gottes Ehre bemüht. Und wir sollten darin auch mehr ein Privileg sehen als ein Gesetz. Es ist uns gegeben, Gott zu kennen, und wir sind dazu befreit, uns nicht mehr um uns selbst zu drehen, sondern ganz für den einen wahren Gott da zu sein. Was für eine große Freude, ja. Dafür können wir Gott nur loben. Ich komme zum Abschluss. Wir haben gehört, wie groß das Leid des Volkes war. Da wurde praktisch alles zerstört, worauf die Verheißungen Gottes standen. Und wir haben gehört, wie Gott ihre zwei Bitten in der Geschichte und vor allem, daran müssen wir festhalten, in Jesus Christus erfüllt hat. Die Feinde wurden überwunden, manche in Gnade, manche in Zorn. Und Gott schenkt seinem Volk die Vergebung der Sünden und die Versöhnung mit sich selbst ohne ein Tempel, ohne Tieropfer, sondern durch das Opfer seines Sohnes Jesus Christus. In ihm ist alles erfüllt, sodass Gott auf ewig der Gott seines Volkes sein kann, auf ewig unser Gott sein kann. Und das war der dritte Punkt. Gott hat es alles getan, damit er gelobt wird. Er will, dass es unsere größte Freude ist, ihn uneigennützig, einfach um seiner selbst willen und um seiner Taten willen zu loben. Das täglich und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns Gott jetzt schon von Herzen loben, indem wir das nächste Lied singen, O, dass ich 1000 Zungen hätte.